Dass am Wochenende in Erfurt der Bundesparteitag der AfD stattfindet, das dürften mittlerweile alle mitbekommen haben. Dabei kreist die mediale Berichterstattung viel um die vielfältigen Gegenaktionen und demokratischen Proteste. Es geht um das Versammlungsrecht, es geht um die Gewährleistung des öffentlichen Personennahverkehrs oder um die Frage nach Legalität und Legitimität von Protest. Doch worum geht es eigentlich inhaltlich beim AfD-Parteitag? Diese Frage wird häufig nicht mehr beantwortet. Und darüber möchte ich jetzt mit Andreas Kemper reden. Andreas, du beschäftigst dich ja bereits seit 2013, also seit dem Bestehen der AfD, mit ihr und hast auch 2013 damals mit das erste Buch über die AfD überhaupt veröffentlicht und hast die Entwicklung der Partei seitdem kontinuierlich verfolgt. Welche inhaltlichen Punkte stehen denn bei diesem AfD-Parteitag jetzt in Erfurt am Wochenende auf der Tagesordnung?
Ja, genau. Ich habe seit 2012, bevor es die AfD gab, habe ich schon angefangen, die zu beobachten. Und ich bin es auch leid, eigentlich mir die Parteiprogramme so anzuschauen. Was ich jetzt spannend finde, sind drei Anträge von alle drei von Björn Höcke, die ich da vielleicht auch aus persönlicher Sichtweise spannend finde, aber vielleicht ist es tatsächlich auch mit das Spannendste, weil das nochmal weiter radikalisiert. Das ist zum einen eher formal, da geht es darum, die Generation Deutschland, also die ehemalige JA, den Jugendverband der AfD, die jetzt in die Parteistruktur reingeholt wurde, dass sie auch auf unteren Ebenen eingegliedert wird. Ja, das ist ein eher formaler Antrag, der geht durch die ganzen Reihen der AfD. Also da ist das kein spezifischer Höcke-Antrag oder so. Spannender ist dann eine Resolution, die dort verabschiedet werden soll, Resolution Linksterrorismus bekämpfen, wo dann aufgefordert wird, dass der Verfassungsschutz oder überhaupt die Politik sehr viel stärker den sogenannten Linksterrorismus im Auge hat. Also und das ist natürlich spannend vor dem Hintergrund, dass jetzt ja auch ein Gutachten herausgekommen ist, wo festgestellt wurde, dass die AfD verfassungsfeindlich ist, unter anderem auch, also es waren zwei Punkte, unter anderem auch wegen Demokratiefeindlichkeit, und das könnte man da vielleicht auch drunter fallen lassen, weil es geht dort auch um, meiner Meinung nach, um Einschüchterung des politischen Gegners. Ja, dass die AfD sich dort noch mehr drauf fokussiert. Und der dritte Punkt wäre dann, Unvereinbarkeitsliste überarbeiten. Da gibt es mehrere Punkte und einer ist dann auch tatsächlich von Höcke, und es gibt gleich eine ganze Reihe von diesen. Einer ist dann von Joachim Paul, Björn Höcke, Hans-Christoph Berndt. Die fordern, dass diese Unvereinbarkeitsliste, die es immer gegeben hat, wo zum Beispiel gesagt wurde, wer bei der NPD war, der kann jetzt nicht bei der AfD mitmachen und so weiter, dass das geändert wird dahingehend, dass jetzt nur noch diejenigen nicht mehr bei der AfD mitmachen, die sich für die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie zugunsten einer Diktatur einsetzen, und zwar aktiv kämpferisch und dann noch mit einem Bekenntnis zum systematischen Einsatz von Gewalt. Und das trifft ja auf die wenigsten Gruppen zu, dass wir so etwas so direkt sagen, sie wollen eine Diktatur einrichten und in einer Form von Gewalt das einführen. Das heißt, Höcke will diese Unvereinbarkeitsliste weghaben. Hinzu kommt dann noch, dass auch gefordert wird, wer vor 10 Jahren das mal gefordert hatte, dann ist es halt verjährt. Das heißt, wer vor 10 Jahren in der NPD war, der ist dann, kann dann auch gerne mitmachen bei der AfD. Oder sowieso NPD wäre dann wahrscheinlich auch kein Problem mehr. Also das sind meiner Meinung nach die strittigen Punkte, wo sich dann zeigt, geht die AfD noch weiter in Richtung Höcke oder versucht die gemäßigt aufzutreten.
Jetzt hast du den Namen Björn Höcke schon ein paar Mal genannt. Der Parteitag findet jetzt ja auch nicht in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern statt, wo Landtagswahlen sind in diesem Jahr, sondern gerade in Thüringen. Was sagt uns denn das über die Macht des Thüringer Landesverbandes um Björn Höcke und Stefan Möller innerhalb der AfD aus und vielleicht auch über den völkischen Flügel, den sie vertreten?
Ja, er hat natürlich ein Heimspiel. Oftmals war das schon so bei diesen Parteitagen, dass dann zum Schluss Leute, die weitesten Anreisewege hatten, mussten dann früher weg, um noch nach Hause zu kommen. Und es waren dann zum Schluss waren dann eben einige sehr wichtige Punkte. Und wenn man dann natürlich vor Ort ist, hat man kaum einen Weg nach Hause, den man dann zu bewältigen hat, weil man ist ja dann in Thüringen oder in Erfurt. Und das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Aber auch das Ganze drumherum und so weiter, das wird natürlich dann auch von Höcke und von seinen Thüringer Leuten da mitbestimmt. Und die AfD in Thüringen ist natürlich auf Linie. Das sind inzwischen, jetzt gibt es kaum noch irgendwelchen Widerstand gegen Höcke. Den hat er, glaube ich, sehr gut im Griff, sein Landesverband.
Björn Höcke hat es ja verstanden, in den letzten Jahren immer wieder inhaltliche Punkte zu setzen und auch Einfluss zu nehmen auf die personellen Entscheidungen innerhalb der Partei. Aber er ist nie so weit rausgekommen, dass er irgendwie versucht hat, für die Bundesspitze sozusagen zu kandidieren, sondern hat immer gesagt, er konzentriert sich auf Thüringen und hat sozusagen sich von hinten die Strippen gezogen, so ein bisschen in seinem Sinne. Wofür steht denn Björn Höcke? Du hast eben schon ein paar Sachen genannt, also eine im Prinzip noch weitere Ausdehnung Richtung radikalen rechten Personen, die sozusagen mitmachen können, wahrscheinlich auch gegenüber der identitären Bewegung, die, glaube ich, bisher noch auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Aber wofür steht Björn Höcke denn zum Beispiel im Bereich Sozial- und Wirtschaftspolitik, wo die AfD ja eigentlich auch keine einheitliche Haltung so richtig hat, oder?
Ja, das ist nicht das Feld eigentlich von Höcke. Das ist eingebunden bei ihm in zum völkischen Denken. Also vom Sozialpatriotismus ist da der Begriff, den er dann zusammen mit Schnellroda, also mit diesem Institut für Staatspolitik, zusammen entwickelt. Allerdings hat Höcke sich damals in der Gründungsphase der AfD und schon eigentlich viel früher, schon 2008, gegen Hans-Olaf Fenkel positioniert, der eigentlich der Spiritus Rector war der AfD. Und der damals gesagt hat, hier bei der Finanzkrise dürfen wir jetzt nicht einen Epochenwandel jetzt herbeireden und die Marktwirtschaft abschaffen. Und da hat Höcke gegengehalten. Da hat er damals gesagt, hier, wir müssen sehr wohl einen Epochenwandel und wir müssen unterscheiden zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft. Und der Kapitalismus muss abgeschafft werden. Wir brauchen eine Marktwirtschaft, die mit so völkischen Ideen halt kompatibel ist. Und also das geht tatsächlich dann eher in so einer Richtung von von einer Form von völkischer Wirtschaft. Er hat selber damals den Begriff organische Marktwirtschaft benutzt. Aber er ist eben kein Wirtschaftsexperte. Also ich denke, was er dann durchbringen wird, das sind dann halt eher Positionen, die sehr rassistisch sind, die sehr rückwärtsgewandt sind in der Geschlechterpolitik und so weiter. Und da sehe ich halt eher die Gefahren bei Höcke, auch was Demokratieverständnis angeht und
Ja,
solche
Björn
Dinge
Höcke hat
halt.
ja die AfD auch immer als die letzte evolutionäre Chance für einen Systemwechsel bezeichnet, was ja auch immer so ein bisschen indiziert, dass danach sozusagen eigentlich noch der Bürgerkrieg kommen kann, ne, wenn es der AfD nicht gelingt. Jetzt gibt es ein weiteres Thema, was in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Und zwar gab es eine Debatte um einen Geschäftsmann, der ohne Mitglied der AfD zu sein, versucht hat, Netzwerke aufzubauen und innerhalb der Partei Einfluss zu nehmen. Welche Einflussgruppen und Personen rund um die AfD-Politik gibt es denn sonst noch, die versuchen, die AfD-Politik zu beeinflussen?
Ideologisch sind es eigentlich drei Gruppen immer noch, die da gegeneinander kämpfen. Das ist so ein völkischer, also ich würde sagen Faschismus, also von Björn Höcke, völkischer Nationalismus, Faschismus von Björn Höcke, rassistisch und so weiter. Eher klassisch rückwärtsgewandt. Dann gibt es diesen liberalen, neoliberalen Flügel auch immer noch in der AfD. Das hat sich auch gezeigt, als Weidel Elon Musk eingeladen hat und dann die AfD sogar als libertär-konservativ bezeichnet hat, nicht nur als liberal-konservativ. Und es gibt christlich-fundamentalistische Gruppierungen um Beatrix von Storch. Da gab es jetzt auch im Bundestag eine Tagung mit einem neuen Referenten, der einen Zirkel gegründet hat, vorher mit Mullahs aus dem Iran. Und da die wollen halt den dekadenten Westen zusammen bekämpfen und das war im Bundestag. So, das sind ideologisch diese Unterschiede und dann gibt es halt, dann kann man das nochmal unterscheiden auf einer strategischen Ebene. Da gibt es dann Leute, die dann halt eher versuchen, möglichst dann doch mit der CDU zusammen vielleicht in die Regierung zu kommen und dann eben, was Höcke dann sagt, hier die Unbedingten, nicht gegen die Halben, die viel zu früh versuchen, in die Regierung zu kommen. Das löst sich jetzt ja auch ein bisschen auf, wenn jetzt die AfD tatsächlich wie jetzt in Sachsen-Anhalt, was ja droht, dass sie da tatsächlich eine absolute Mehrheit kriegen könnte, ne, dann ändert sich das Ganze vielleicht nochmal, weil eben die AfD ja dann da ist, wo Björn Höcke sie schon vor zig Jahren haben wollte, dass sie gar nicht mehr auf die CDU vielleicht angewiesen ist.
Jetzt hast du schon so drei Gruppen genannt. Es wurde ja auch immer mal so ein bisschen gesagt, die Ostverbände der AfD, die seien radikaler als die Westverbände, die seien eher so ein bisschen aus den bürgerlich-konservativen Lagern. Gibt es denn diese Unterschiede zwischen Ost- und Westverbänden überhaupt noch?
Ja, die sind noch da. Das hat man ja in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass da tatsächlich die Björn-Höcke-Gruppe nicht geschafft hat, sich komplett durchzusetzen. Aber sie sind auch nicht komplett marginalisiert. Ne? Das könnte auch relativ schnell kippen. Es gibt nicht mehr dieses ganz klare Ost-West, wie es mal vor 10 Jahren war. Ne? Das ist, also NRW ist immer noch anders als Thüringen. So. Aber diese Flügelleute, diese Höcke-Leute, die sind inzwischen überall und auch sehr wirkmächtig und Höcke hatte ja auch jetzt verschiedene Auftritte in Nordrhein-Westfalen. Also ich denke, das vermischt sich mehr. Also es ist eine klare Ost-West-Trennung sehe ich da nicht mehr. Aber es sind natürlich auch von den Zahlen her, ist es so eine Art Fahrstuhleffekt nach oben, dass eben die AfD jetzt bei 20% ist im Westen und bei 40% ist im Osten. Und das ist halt eher das Problem, denke ich.
Eine letzte Frage noch an dich. Du hast das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt schon erwähnt. Das wurde veröffentlicht, hat auch ein bisschen für mediale Aufmerksamkeit sozusagen erhalten. Und die Kernaussage des Gutachtens lautet, die AfD ist nachweislich verfassungswidrig. Wenn das so ist, würdest du sagen, ein AfD-Parteiverbot ist die Lösung?
Ja, also es ist deswegen die Lösung, weil bislang die Zivilgesellschaft das nicht hinbekommen hat, die AfD zurückzudrängen. Und es gab ja die Tendenz, es gab ja vor 2,5 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, da sind ja Millionen von Menschen auf die Straße gegangen, angefangen von Hamburg und dann. Und da war es so, dass tatsächlich die AfD jede Woche 1 Prozentpunkt verloren hat. Die sind dann von 21% im Winter, im April waren die dann noch bei 14%. Und ich denke, das war eine ganz wichtige Ursache, waren eben diese Großdemonstrationen, diese ständigen Großdemonstrationen mit mehreren Millionen Menschen. Und wenn das weitergegangen wäre, dann hätte es auch kein Parteiverbot geben müssen als Option. Ja, dann, wenn die Zivilgesellschaft das schafft, die AfD zurückzudrängen, dann braucht es kein Parteiverbot. Aber momentan sehe ich das eben nicht, dass die Zivilgesellschaft das schafft. Im Gegenteil, damals war die AfD bei 21%, jetzt ist sie bundesweit bei, wenn die Umfragewerte richtig sind, bei 27 bis 29% bundesweit und im Osten kurz davor bei Wahlen dann tatsächlich die absolute Mehrheit zu holen. Und da denke ich, ist jetzt eine Notbremse einfach gegeben. Dafür ist halt das Grundgesetz so geschaffen worden, wie es ist, genau für diesen Fall. Und wenn die Studien zum Ergebnis kommen, dass sie tatsächlich verfassungsfeindlich sind, dann ja, muss so früh wie möglich die AfD eben verboten werden.
Das sagt Andreas Kemper. Er beschäftigt sich seit mittlerweile 13 Jahren mit der AfD. Und wer sich näher mit Andreas Analysen und Inhalten beschäftigen will, dem sei die Website andreaskemper.org empfohlen. Dort findet ihr Analysen, Podcasts, Texte und auch der Hinweis auf Bücher von Andreas Kemper, in denen ihr das, was wir hier jetzt in Kurzform gemacht haben, nochmal ausführlicher nachlesen könnt. Andreas, ich danke dir für die Informationen und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich danke. Tschüss.